Angesichts der Tatsache, dass die Reihen wieder ganz gut gefüllt sind, habe ich nicht den Eindruck, euch durch meine erste Predigt verschreckt zu haben. Ich freue mich, dass die Gemeinde voll ist, dass die Empore voll ist, die Reihen gut gefüllt sind und dass ich heute gleich das zweite Mal bei euch sein kann. Meine erste Predigt letzte Woche ist aufgrund der Gebetswoche nicht ganz so persönlich ausgefallen, wie ich selber vielleicht gerne gestaltet hätte. Ich war ein bisschen an das Thema Mission gebunden und habe mich deshalb auch an das Thema gehalten und habe mir heute gedacht, ich werde das ein bisschen persönlicher machen, um einfach von mir auch was preiszugeben. Ich bin neu bei euch, viele kennen mich noch gar nicht, manche kennen nur meinen Opa, Herbert Scheer, der unter anderem die Empore noch mitgebaut hat hier und im DVG sehr präsent war. Meine Eltern sind heute da, wer meinem Vater nochmal Hallo sagen möchte. Vielleicht kennt der ein oder anderen uns aus Hamburg noch. Aber ich bin mir sicher, viele von euch kennen mich nicht gut genug oder gar nicht, dass sie sich vielleicht fragen, warum ist sie eigentlich Pastorin geworden? Und ich habe mir gedacht, ich gehe einfach mal davon aus, dass euch das interessiert. Und versuche die Frage ein Stück zu beantworten, natürlich auch ein bisschen aus Eigennutz, weil es einfacher ist, diese Geschichte einmal von vorne zu erzählen, als 200 Mal in den Hausbesuchen. Und deswegen möchte ich mich diesem Thema gerne widmen heute und euch ein bisschen was aus meinem Leben, aus meiner Geschichte mit Gott erzählen und das mit euch teilen. Ich habe es gerade schon angedeutet, mein Opa hat im DVG gearbeitet, meine Großeltern sind also Adventisten, meine Eltern sind Adventisten und somit bin ich auch adventistisch aufgewachsen. Allerdings ist es mir immer sehr schwer gefallen, einen eigenen Glauben zu entwickeln. Ich habe zwar von der Kindersabbatschule bis zum Religionsunterrichtsabschluss alles mitgemacht, was man so in einer adventistischen Reihenfolge leistet, aber vieles habe ich auch nur mitgemacht, weil ja, es vielleicht von mir erwartet wurde, weil meine Eltern mich mitgenommen haben. Aber nicht, weil ich wirklich wusste, was das ganze System Gemeinde eigentlich bedeutet, ja, oder was ein eigener Glaube ist. Auch nach meinem Religionsabschluss bin ich viel mit in die Gemeinde gegangen, weil ich dort Freunde hatte. Viele von euch kennen es bestimmt. Man geht hin, weil man Leute trifft, die man gerne mag, die im gleichen Alter sind. Bergedorf hatte da leider nicht so viel zu bieten, aber wir hatten eine gute Hamburger Jugend. Wir waren eine große Gruppe und ich habe mich immer gefreut, einfach mit dabei zu sein. Und so kam es, dass ich dann ja, 17 war, kurz vor meinem Abi stand und eigentlich ja, mit Gott eigentlich immer noch nicht viel anfangen konnte. Es war dann so, dass ich mich entscheiden musste, was ich nach dem Abitur mache. Und ja, mit meinen zarten 17 Jahren war ich ein bisschen überfordert, was so die Alternativen und die Auswahlmöglichkeiten angeht. Ja, man hat heutzutage so viele Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten, dass es schwer war, seinen eigenen Weg zu finden. Oder dass es heute auch für viele Junge immer noch schwer ist, so ihren eigenen Weg zu gehen und den eigenen Weg zu finden. Und ich habe dann diese Entscheidung immer länger vor mir hergeschoben, habe überlegt, was ich mache. Für das Ausland habe ich mich noch nicht so bereit gefühlt und dann habe ich gesagt, okay, ich mache auf jeden Fall ein Jahr lang noch mal was anderes, bevor ich studiere, einfach um mich selber ein bisschen mehr zu finden und um so ja, rauszufinden, was zu mir passt. Und ganz ursprünglich wollte ich gerne ein freiwilliges ökologisches Jahr machen. Ja, vielleicht kennt der ein oder andere das auf so einem Schulbauernhof, wo man so mit Klassen die Natur entdeckt. Das fand ich total spannend. Aber irgendwie sollte das nicht sein. Auf jeden Fall habe ich den Platz dafür nicht bekommen und habe dann ja, im April immer noch überlegt, was ich denn nach dem Abitur eigentlich machen will. Und ich war der erste Jahrgang, der nur 12 Jahre Abitur gemacht hat in Hamburg und nicht 13. Das heißt, wie gesagt, ich war erst 17. Noch nicht mal volljährig, manche Optionen sind deshalb schon rausgefallen. Und ich habe dann auf dem Himmelfahrtslager 2010 als freiwillige Helferin mitgearbeitet, unter anderem mit dem One Year for Jesus Team. Vielleicht hat der ein oder andere von dem Projekt gehört, One Year for Jesus, was die Adventgemeinde 2009 gestartet hat. Und ich habe dann mich mit einem unterhalten, der dieses Projekt gemacht hat und habe gesagt, okay, ein Jahr lang für Jesus investieren und für Jesus arbeiten, kann ja eigentlich nicht das Schlechteste sein. Wenn man so adventistisch groß geworden ist und christlich erzogen worden ist, dann ist es ja eine gute Sache, ein Jahr sich mal für den Glauben zu nehmen. Ich habe gedacht, es kann ja nicht schaden, sich mal mit Jesus zu beschäftigen. Und gesagt, getan, habe ich dann ja, mich im Juni entschieden, auch an diesem Jahr teilzunehmen. Und dann stand schnell fest, dass ich mit 4 anderen nach Hannover gehe und dort ein Jahr lang in den Projekten arbeite, die dort stattfinden. Niedersachsen ist mir also nicht ganz fremd. Ich war schon ein Jahr in Hannover, habe dort viele Leute kennengelernt und habe dieses Jahr begonnen, indem ich in Friedensau ein bisschen Theorieunterricht bekommen habe. Wir hatten Ausbildung dort, waren zum Anfang 8 Wochen in Friedensau. Und ich hatte ganz, ganz schnell in diesem Jahr das Gefühl, dass Gott mich ruft, nach Friedensau zu gehen und Theologie zu studieren. Ich kann euch bis heute nicht wirklich sagen, warum ich dieses Gefühl hatte, aber ich habe irgendwie gespürt, dass Gott mich ruft und sagt, ich hätte gerne, dass du diesen Weg gehst. Und ich hatte damals, vor 6 Jahren und manchmal auch heute noch, ganz, ganz große Probleme mit dieser Frage, wer bin ich, dass Gott mich beruft oder dass Gott mich ruft. Ich bin gerade erst 18 geworden. Ich habe keine Ahnung gehabt vom Glauben. Ich habe vielleicht die ersten Male wirklich selber in der Bibel gelesen und versucht rauszufinden, was das eigentlich alles meint. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die frommer waren, die geistlicher waren, die viel mehr Lebenserfahrung hatten, die viel bessere Christen waren aus meiner Perspektive. Ich habe mich immer gefragt, wer bin ich, dass Gott ausgerechnet mich beruft? Wer bin ich, dass Gott mich gebrauchen will? Oder wer bin ich, dass ausgerechnet ich anderen etwas von Gott erzählen kann? Für mich gibt es bis heute eigentlich keine richtige Antwort darauf. Denn unterm Strich bin ich einfach ich. Ich bin nicht besser, ich bin nicht klüger, ich bin nicht geistlicher als ihr. Ich bin einfach ich mit dem, wie Gott mich geschaffen hat, mit dem, was ich kann und auch, was ich nicht kann. Und so sehr ich mit dieser Frage oft hadere, ja, wer bin ich, dass ausgerechnet ich Pastorin geworden bin, so sehr fällt mir auch oft wieder ein, warum ich hier stehe. Und ich möchte mit euch heute ein Stück die Berufungsgeschichte von Mose angucken. Ich lade euch ein, wer seine Bibel dabei hat, schlagt auf 2. Mose 3, ab Vers 7. Es sind ein paar mehr Verse, ich werde immer mal wieder einen Vers aufgreifen. 2. Mose 3, ab Vers 7. Mose hat nämlich ganz ähnlich auf seine Berufung reagiert, wie ich es euch jetzt gerade erzählt habe. Ja, Gott spricht zu ihm. Gott sagt, Mose, ich begegne dir in dem brennenden Dornbusch. Ich komme zu dir, ja, zieh deine Schuhe aus. Der Boden ist heilig. Ich will mit dir sprechen, ich will mit dir reden. Und Gott sagt, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk aus Ägypten in die Freiheit führst. Ja, ich habe ihre Not gesehen, ich habe ihr Leid gesehen und ich will, dass du sie in die Freiheit führst. Und Mose hat genau das geantwortet, was auch mir als erstes in den Sinn gekommen ist. Ja, er sagt, wer bin ich, dass ich zurückkehren soll? Wer bin ich, dass ausgerechnet ich dein Volk anleiten soll? Ja, ausgesetzt von den Eltern, als Pflegekind aufgezogen beim Pharao, geflohen nach einem Mord. Mose hatte alle Gründe zu sagen, wer bin ich, dass ich zurückkehren soll? Ich wäre ja schön blöd. Ich liefere mich doch nicht freiwillig aus, nachdem ich eine Straftat getan habe. Wer bin ich, dass du mich berufst? Wer bin ich schon, dass du mich gebrauchen willst? Ich kann nichts Tolles, ja, ich bin ein Niemand. Ich hüte hier die Schafe. Mehr habe ich nicht gelernt. Bei One Year for Jesus ging es mir oft ähnlich. Wir hatten Theorieunterricht, wir haben uns jeden Tag mit geistlichen Themen beschäftigt, in der Bibel gelesen, was über den Glauben gelernt. Und während all dieses Geistliche geschah, gab es immer wieder die eigenen Gedanken, Gefühle, meine eigene Vergangenheit, aber auch die Zukunftsängste, nicht zu wissen, wie es weitergeht, was man selber eigentlich kann und will und braucht. Aber ich habe in diesem Jahr gespürt, dass Gott nicht aufgegeben hat, mit mir zu reden. Ja, so wie er Mose dort begegnet ist, wo er gearbeitet hat, das, was sein Leben zu diesem Zeitpunkt ausgemacht hat, hat Gott versucht, auch mir da nah zu sein, wo ich in dem Moment einfach stand, wo ich gelebt habe, was ich gemacht habe. Ich habe in dieser Zeit auch Fehler gemacht. Ich habe Versuchungen nachgegeben, musste Streit ausfechten, auch innerhalb des Teams. Es war kein leichtes Jahr. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wer bin ich, dass Gott trotzdem an mir Interesse hat, dass er mir nah sein will, dass er sagt, hey, ich bin da und ich will dich trotzdem senden. Ich will dich trotzdem aussenden. Hans Kessler, ein deutscher Theologe, hat in einem seiner Bücher mal geschrieben, Gott ist allzeit bereit, wir aber sind unbereit. Gott ist uns nahe, wir aber sind ihm fern. Gott ist drinnen, wir aber sind oft draußen. Gott ist in uns daheim, wir aber sind oft in der Fremde. Ich finde es einen total spannenden Gedanken, dass Gott sich manchmal in uns drin viel wohler fühlt, als wir uns selbst gerade in uns wohlfühlen. Manchmal sagt Gott, genau da will ich zu Hause sein, genau da will ich wohnen, auch wenn du unvollkommen bist, auch wenn du unperfekt bist, weil er in uns viel mehr sieht, als wir uns selber vielleicht jemals zutrauen würden. Hätte mich früher jemand gefragt, ob ich mal Pastorin werde, hätte ich gesagt, nein, natürlich nicht. Keine Frage, ich habe nie darüber nachgedacht. Ich habe immer überlegt, Medizin oder Lehramt zu studieren. Das waren Dinge, die normale Leute studieren, ja, die irgendwie interessant sind. Ich habe ein Praktikum im Krankenhaus gemacht, habe überlegt, dass das was sein könnte, was ich gut kann. Aber ich weiß, dass ich von alleine, aus mir heraus, nie auf den Gedanken gekommen wäre, Pastorin zu werden. Ein Kommilitone hat mir diese Frage mal gestellt und hat gesagt, warum studierst du Theologie? Und hat so diesen Nebensatz beigefügt, naja, von dir würde man das nicht unbedingt erwarten. Also es stößt immer wieder auf Irritation, wenn man als junges Mädchen, und ich habe mit 19 angefangen, sagt, hey, ich studiere halt nicht Medizin oder nicht Englisch auf Lehramt, was so viele machen, sondern ich studiere Theologie. Wenn ich mit der Mitfahrgelegenheit nach Hause gefahren bin, von Friedensau nach Hamburg, dann war das immer der perfekte Aufhänger für interessante Gespräche. Ja, man hat sich unterhalten, da waren Maschinenbauer und Ärzte und Lehrer und was es noch alles an Möglichkeiten gibt. Wenn ich gesagt habe, ja, ich studiere Theologie, dann kam erstmal die Frage, wo denn? Dann musste ich immer noch mal erklären, wo Friedensau eigentlich liegt. Und die zweite Frage war dann oft, das hat doch irgendwas mit der Bibel zu tun, oder? Es gibt viele Leute, die das nicht so wirklich einordnen können und die sich fragen, was bewegt junge Menschen, sowas zu studieren? Und ich habe mich damals, und ich merke auch heute immer noch, dass ich mich oft so fühle, dass ich sage, eigentlich fühle ich mich unbereit, eigentlich fühle ich mich unfertig. Irgendwie bin ich ganz oft weit weg von Gott, während er sagt, hey, ich bin doch da. Und gerade jetzt auch, wo man neu in den Beruf einsteigt, hat man das Gefühl, alle warten darauf, dass man jetzt zeigt, was man kann. Ja, jetzt muss man da sein, jetzt muss man zeigen, was man 5 Jahre lang studiert hat. Und man selber fragt sich, bin ich wirklich bereit dafür? Fertig ist man wahrscheinlich nie. Die Ausbildung geht jetzt genauso weiter, wie sie die letzten 5 Jahre fortgegangen ist. Aber damals habe ich lange mit mir gerungen und ich habe versucht, Ausreden zu finden. Ja, ich habe versucht, diesen inneren Ruf irgendwie zu ignorieren und habe gesagt, okay, ich gehe doch noch ein Jahr ins Ausland oder ich suche mir eine Familie, wo ich als Au-pair hingehen kann oder suche mir in Deutschland nochmal ein Projekt, was ich unterstützen möchte. Ich habe es wirklich versucht. Aber wir haben bei Jona gesehen, wo das rauskommt und auch bei Mose, wohin das führt. Mose hat es nämlich ähnlich gemacht in Kapitel 4. Vers 1 war das seine Reaktion auf Gottes Ruf. Er hat gesagt, Gott, Herr, sie werden mir überhaupt nicht glauben, sie werden mir nicht zuhören. In Vers 10 sagt er, ich bin von jeher nicht beredt gewesen. Ja, ich kann nicht reden, ich kann nicht formulieren. Ich habe eine schwere Zunge. Wie soll ich mich vor ein Volk stellen und zu ihm sprechen? Und meistens ist es doch oft so, wenn jemand zu uns kommt und sagt, hey, das kannst du gut. Oder könntest du dir vorstellen? Oder wie wäre es, wenn du das mal ausprobierst? Dann sagen wir, ach, das kann ich sowieso nicht. Ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich bin da drin nicht so gut. Lass mal gut sein. Andere machen das viel besser als ich. Es ist ein bisschen wie, wenn ich meiner Mutter versuche, was am Computer zu erklären. Ja, dann sage ich ihr, Mama, guck mal hier, du musst da klicken, um eine Datei an die E-Mail anzufügen. Ja, dann guckt sie mich an, das kann ich eh nicht. Mein Papa und ich amüsieren uns immer sehr darüber. Manchmal fehlt die Bereitschaft, einfach was Neues zu lernen, aus sich herauszukommen, die Grenzen und die Komfortzone ein bisschen zu verlassen. Mose hat es genauso versucht wie ich, einfach zu sagen, ich bin nicht gut genug. Ich habe überlegt, was soll ich in Friedensau? Ich war nie gut in Sprachen. Englisch und Latein waren immer die schlechtesten Sprachen in der Schule bei mir oder die schlechtesten Fächer. Ich bin ein Großstadtkind. Ich habe immer gesagt, was soll ich in einem Dorf, irgendwo weit weg, ohne Auto? Warum sollte ausgerechnet ich Pastorin werden? Und Gott hat trotzdem gesagt, ich will dich senden. Alles, was ich versucht habe zu organisieren an Alternativen, war immer wie wenn Gott eine Tür zuschlägt und sagt, nein, das ist nicht dein Weg. Und das ist auch genau das, was er Mose geantwortet hat. Kapitel 4, die Verse 11 und 12. Dort sagt er, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Wer hat den Stummen, den Tauben, den Blinden und den Sehenden gemacht? Hab ich's nicht getan, der Herr? So geh nun hin. Ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Gott sagt, deine Grenzen, das, was du nicht kannst, sind nicht meine Grenzen, sind nicht das, was mich aufhält, sondern sind das, wo ich durch dich wirken kann. Ja, ich bin mit dir, ich lege dir die Worte in den Mund, ich gebe dir, was du brauchst. Und er hat Mose seinen Bruder Aaron zur Seite gestellt und hat gesagt, hier ist dein Bruder. Er hilft dir, er kann gut reden, sag ihm einfach, was ich dir sage und er wird es dem Volk weitergeben. Und an der Stelle musste ich einsehen und musste wahrscheinlich auch Mose einsehen, dass Gott nicht immer die begabten Menschen beruft, die sowieso alles können und mit einem Sonnenschein über dem Kopf durchs Leben gehen, sondern dass er die begabt und die mit allem Nötigen ausrüstet, die er beruft. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Und das war der Moment, wo ich nach über einem halben Jahr gesagt habe, okay, wenn Gott mich ruft, wenn Gott mich senden will, dann kann ich nicht nur sagen, es gibt Gott und er weiß, was gut für mich ist, sondern dann muss ich auch sagen, ich gehe den Weg, den er für mich vorgesehen hat. Ich gehe den Weg, zu dem er mich beruft. Und das ist der Grund, warum ich hier stehe, warum ich als Pastorin auch angefangen habe, weil Gott mir gibt, was ich für diesen Dienst brauche. Nicht unbedingt, weil ich das alles von Natur aus kann, sondern weil ich glaube, dass Gott mich mit dem ausrüstet, was ich brauche. So wie Mose eigentlich gar nicht bereit war, dieses Volk zu führen und anzuleiten, vielleicht auch gar nicht die Weisheit oder die Stärke dafür besaß, aber Gott ihm Stück für Stück in seinem Leben gegeben hat, was er brauchte, um die Aufgaben zu erfüllen. Und manchmal frage ich mich, wer bin ich, dass ich das verdient hätte? Wer bin ich, dass ich so oft das Gefühl habe, gesegnet zu werden, ohne was dafür zu tun oder ohne irgendwas dafür tun zu müssen? Vielleicht kann man die Frage auch ein bisschen erweitern. Ja? Wer sind wir Menschen, dass wir oft so viel Segen erfahren, obwohl wir ja oft gar nicht wissen, warum? Und ich habe damals gesagt, am Ende meines Bachelors, als ich mich entscheiden musste, ob ich den Master mache oder nicht, habe ich gesagt, okay, ich bin bereit, auch als Pastorin anzufangen. Ich will das machen, weil ich das Gefühl hatte, dass Gott mir dafür, für diesen Beruf, für diesen Dienst, auch die nötigen Gaben geschenkt hat. Aber ich habe das auch alles an eine Bedingung geknüpft, weil ich Gott gesagt habe, du kannst mich schicken, wohin du willst. Ich gehe, wohin du möchtest. Aber ich möchte nicht alleine gehen. Manchmal war es als Theologiestudentin schon schwer genug, Leute kennenzulernen oder Männer kennenzulernen, wie auch immer. Und ich wusste genau, als Pastorin, wenn man erst mal angefangen hat, dann wird es nicht unbedingt leichter. Ich habe gesagt, ich möchte nicht alleine in eine fremde Stadt gehen, in eine große Gemeinde kommen und dann in meiner Wohnung sitzen und niemanden haben. Ich habe Gott gesagt, du kannst mich senden, wohin du willst, aber ich möchte nicht alleine gehen. Und letztes Jahr im März habe ich meinen Mann kennengelernt und ich wusste, dass das auch ein Stück Antwort von Gott ist, dass er mir damit auch ein Stück sagt, okay, ich will dich senden, mach das, du bist auf dem richtigen Weg. Und so wie Mose seinen Bruder zur Seite gestellt bekommen hat, so wusste ich auch, dass Gott mir einfach einen Mann zur Seite stellt, der mich unterstützt, der mit dabei ist und der sagt, komm, wir machen es einfach zusammen. Und das soll natürlich nicht heißen, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, ja, wenn man Gottes Ruf folgt. Vielleicht halte ich noch mal eine Predigt über meine Krisen, damit ihr wisst, dass auch die durchaus existieren. Aber das, worum es mir geht, ist einfach, dass ich glaube, dass Gott jeden von uns irgendwo gesegnet hat, obwohl wir es nicht verdienen. Dass wir alle unsere Gaben, unsere Fähigkeiten haben, das, wo Gott uns hingestellt hat. Ich merke das oder ich habe das letzte Woche auch gemerkt, als ich mit Frieda unterwegs war, wo man einfach sagt, Frieda macht so viel für die Flüchtlinge und ich freue mich, dass ihr da seid heute. Es macht einfach Spaß zuzugucken, wo Gott uns hinstellt. Bis jetzt hatte ich relativ wenig Berührungspunkte mit Flüchtlingen, habe nicht viel mit ihnen zu tun gehabt. Und jetzt darf ich einsteigen, darf sehen, wo Frieda einfach ihre Stärken hat und wo sie sagt, das ist mir so wichtig, ich bin jeden Nachmittag irgendwo unterwegs und gebe Unterricht oder bin einfach für sie da oder fahre sie zum Arzt. Ich möchte euch heute nicht sagen, dass jeder Pastor oder Pastorin werden muss, sondern einfach nur, dass jeder von uns auf seine Art und Weise berufen ist. Und dass jeder tun kann, wozu Gott ihn beauftragt hat, weil Gottes Auftrag und Gottes Ruf immer auch mit dem verbunden ist, was wir dafür brauchen. Und er immer die passende Ausrüstung dafür mitliefert. Es geht niemals darum, was ich kann oder wer ich bin, sondern immer darum, was Gott aus mir machen möchte und was Gott in mir sieht. Eine christliche Band, Casting Crowns, vielleicht haben die manchen oder manche von euch den Namen schon mal gehört, die haben ein Lied geschrieben zu der Frage, wer bin ich? Und ich möchte euch den Liedtext einmal vorlesen. In dem Lied heißt es, wer bin ich, dass der Herrscher dieser Welt darauf achtet, meinen Namen zu kennen, meinen Schmerz verstehen will? Wer bin ich, dass der leuchtende Morgenstern sich entschließt, den Weg für mein ewig wanderndes Herz zu erhellen? Wer bin ich, dass die Augen, die meine Sünden sahen, mich liebevoll dabei beobachten, als ich versuchte, wieder aufzustehen? Wer bin ich, dass die Stimme, die das Meer besänftigte, durch den Regen ruft und den Sturm in mir stillt? Ich bin eine Blume, die schnell verwelkt, heute hier und morgen schon verschwunden. Eine Welle, die im Meer versinkt, ein Stäubchen im Wind. Und trotzdem hörst du mich, wenn ich rufe, Herr. Du fängst mich auf, wenn ich falle. Und du hast mir gesagt, wer ich bin. Ich bin dein. Ich bin dein. Nicht, weil es wichtig ist, wer ich bin, sondern weil es zählt, was du für mich getan hast. Nicht, weil es wichtig ist, was ich getan habe, sondern weil zählt, was du getan hast. Ich bin dein. Und immer wenn ich dieses Lied höre, dann verknüpfe ich das automatisch ein Stück auch mit meiner Berufungsgeschichte. Ich bin dein. Es geht nicht darum, was ich kann oder was ich leiste, sondern es geht darum, dass Gottes Liebe nicht davon abhängt, wer ich bin, sondern einfach die Tatsache im Raum steht, dass ich zu ihm gehöre und dass ich bereit bin, auf seinen Ruf zu hören. Und auch Mose hatte viele Momente in seinem Leben, wo er falsch gehandelt hat, wo er vielleicht von der Sünde übermannt worden ist, wo er sein Versagen eingestehen musste, wo er auch Konsequenzen tragen oder zu tragen hatte. Aber er war trotz allem ein Werkzeug und ein Diener Gottes, der das Volk nach bestem Wissen und Gewissen geführt und geleitet hat. Und Bonhoeffer zum Beispiel hat auch gesagt, wer ich auch bin, du kennst mich. dein bin ich, oh Gott. Und ich persönlich habe oft das Problem, dass ich meine eigene Unvollkommenheit und das, was ich nicht so gut kann, immer lieber in den Mittelpunkt stelle als das, was ich gut mache. Deswegen habe ich auch bis heute immer wieder Probleme mit Fragen, die mit "Wer bin ich?" anfangen. Weil ich merke, dass ich immer wieder an dem, was ich nicht kann, scheitere, an dem, was ich nicht gut mache. An der Sehnsucht und dem Streben nach Vollkommenheit, was irgendwie in uns hineingelegt ist. Und es ist einfach schön zu wissen, dass diese Unvollkommenheit, die einfach in uns wohnt und die auf dieser Welt auch zu uns gehört, keine Grenze für Gott ist. Ganz im Gegenteil, dass er einfach sagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn gerade wenn du schwach bist, kann sich meine Kraft an dir besonders erweisen. Ja, Gott sagt, gerade wenn du schwach bist und gerade wenn du dir das eingestehst, dann bin ich da und fülle diesen Rest auf bis zum höchsten Limit, weil ich dir das gebe, was noch fehlt. Und Gott wünscht sich einfach, dass wir ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all unserer Kraft und mit dem oder mit unserem Verstand lieben, dass wir unseren Nächsten genauso lieben wie uns selbst. Und manchmal gehört dazu, dass wir uns eingestehen, dass unsere Liebe zu ihm manchmal so schwach ist wie ein kleines flackerndes Kerzenlicht, aber auch das Wissen, dass seine Liebe zu uns immer ein verzehrender Waldbrand sein wird. Und ich wünsche euch, jedem Einzelnen, dass ihr einfach auf diesen Ruf hört, mit dem Gott sich an euch wendet. Ich finde es spannend, weil das Thema der Lektion auch ein Stück weit dazu passt. Ja, es ist immer manchmal die Frage, ob wir darauf warten, bis uns jemand anspricht und sagt, hey, das kannst du gut oder mach das. Oder ob wir einfach darauf vertrauen, dass Gott uns auf jeden Fall was in uns hineingelegt hat. Ob Gott einfach auf jeden Fall weiß, dass wir was können. Und dass wir manchmal nicht die Menschen brauchen, die uns sagen, hey, das traue ich dir zu. Sondern dass es manchmal reicht, wenn wir Gott haben, der sagt, hey, ich sende dich. Geh, mach was aus deinen Gaben. Finde deinen Weg, der zu dir passt. Und dass wir eigentlich nur Gemeinde sein können, wenn jeder diesem Ruf auf seine ganz eigene Art und Weise folgt. Amen.